Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Hi und herzlich willkommen zur Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Hier tauchen wir noch tiefer ein. Einmal im Monat hört ihr hier Neues aus der Forschung des Helmholtz-Zentrum Herion. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Svea Eckert, Technologiejournalistin. Und für diese Folge habe ich mal ein Geräusch mitgebracht. Das hört sich jetzt einfach an nach stürmischer Nordsee, ja, also Svea steht im Sturm. Aber dieses Geräusch ist tatsächlich entstanden auf einem Offshore-Windrad und ich bin ja selbst auch mal für eine Reportage da rausgefahren, habe mir so ein Offshore-Windrad mal angeschaut. Das geht ja in der Nordsee ganz gut. Und das war sehr beeindruckend, weil diese Offshore-Windräder, die sind riesig, also nochmal viel größer als die an Land. Die sind bis zu 170 Metern hoch, dann geht's tief runter ins Meer, 50 Meter Fundament und der Rotor, das finde ich eigentlich so das Beeindruckendste, der Durchmesser von so einem Drehflügel, der ist circa 100 Meter und so eine Spannweite sind dann 220 Meter, also zum Vergleich, ca. 80 Meter ist die Spannweite von so einem Passagierflugzeug wie dem Airbus A380. Also dieser gesamte Rotor, der ist fast dreimal so groß. Und genau über diese Giganten wollen wir heute sprechen. Ganz konkret, welchen Einfluss die Offshore-Windkraft auf unsere Meere hat. Und dazu ist Nils Christiansen heute bei mir, Wissenschaftler beim Helmholtz-Zentrum Herion. Nils ist Geophysiker und hat gerade für seine Doktorarbeit das Thema Offshore-Windkraft erforscht, und zwar über mehrere Jahre mit einem Computermodell. Und seine Arbeit ist ausgezeichnet worden mit einem Wissenschaftspreis. Und genau deshalb wollen wir einmal da gemeinsam mit ihm eintauchen in das Thema. Erstmal herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich wirklich sehr.
Nils, Untersuchung von Offshore-Windrädern. Stell mir so vor, du bist auf einer Party. Na, was machst du so? Ist das ein Smalltalk-Thema für Partys?
Es ist auf jeden Fall von großem Interesse, würde ich sagen, aufgrund der Aktualität der erneuerbaren Energien. Und ich werde auch tatsächlich häufig darauf angesprochen, aber ob es jetzt unbedingt das beste Thema für eine Party ist, das würde ich sagen, hängt auch von der Party ab.
Okay, ich weiß, was du machst, ist sehr komplex, also hat viel auch mit Mathematik und Physik zu tun. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, du hast das Thema mit einem Computermodell untersucht, aber ich würde erst mal ganz gerne ganz einfach bleiben. Was genau erforschst du denn?
Ganz einfach gesagt, schaue ich mir an, was passiert eigentlich, wenn wir die Windturbinen im großen Ausmaß nehmen und ins Meer oder in meinem Fall in die Nordsee stellen.
Also diese großen Windparks, genau, die man auch so kennt, wenn man mal mit einer Fähre irgendwo hingefahren ist.
Genau. Und dann schaue ich mir an, was passiert in der Physik, was passiert im Ökosystem durch diese Strukturen.
Okay, und wie machst du das? Wir haben es ja schon angedeutet, also mit einem Computermodell. Du fährst also nicht raus, du tauchst da nicht runter, du fährst nicht mit einem Messschiff raus, sondern tatsächlich mit einem Computermodell mit Daten.
Genau, ja. Also diese Computermodelle, was sie im Prinzip machen, ist, dass sie mathematische Gleichungen gleichzeitig berechnen zur Beschreibung der physikalischen Prozesse. Und wir versuchen eben die Realität so gut wie es geht nachzubilden mit den Modellen und bilden da dann eben auch die Offshore-Windparks ab.
Okay, das heißt, ihr habt was für Daten?
Wir benutzen Reanalysedaten, das heißt, es sind schon existierende Datensätze, die wir benutzen, um unser Modell an den Rändern anzutreiben.
Also sowas wie jetzt Strömung,
Windstärke? Genau, Strömung, Oberflächenauslenkung, Temperatur und Salinität. Das geben wir dem Modell vor und dann simulieren wir die Nordsee und versuchen, sie so gut wie möglich nachzubilden und implementieren dann die Windparks noch zusätzlich hinzu. Die müssen wir natürlich, damit das Computermodell das versteht, die dann über Parametrisierung beschreiben, also auch über physikalische Gleichungen.
Ich stelle mir das sehr spannend vor und auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil ich mir so vorstelle, ein Windrad beeinflusst ja irgendwie auch das nächste. Ne? Also ich stelle mir so eine Meeresoberfläche jetzt vor, in einem 3D-Modell. Sieht wahrscheinlich gar nicht so actionfilmmäßig aus, sondern eher so ein bisschen schlichter. Aber dann stelle ich mir vor, dann stellt ihr dort diese Offshore-Windräder rein und müsst ihr auch diese ganzen Auswirkungen, also die aufeinander haben, dann auch wieder berechnen. Ne? Welche Turbulenzen entstehen da und so.
Ja, also wir betrachten das Ganze ein bisschen großskaliger, dadurch, dass wir eben die ganze Nordsee simulieren und wir auch limitiert sind, was die Auflösung angeht bei bestimmten Prozessen. Das heißt, wir nehmen quasi Kästchen an, die beispielsweise 500 mal 500 Meter groß sind.
Wie so ein Gitternetz.
Wie so ein Gitternetz, genau. Und dann simulieren wir quasi oder parametrisieren, was in einer so einer Gitterzelle passieren würde in der Strömung, beispielsweise im Wind. Also wie viel Wind wird jetzt beispielsweise durch die Turbinen, die in dieser Gitterzelle stehen, herausgenommen. Und das beschreiben wir dann eben über so Approximationen. Also wir haben jetzt nicht wirklich jedes Windrad einzeln drin stehen, sondern wir gucken pro Fläche unseres Modells, was würde da denn passieren.
Ich habe mal sowas gesehen, allerdings nochmal in einer ganz anderen Skala. Da war ich mal bei den Supercomputern hier in Hamburg. Da gibt es so einen Serverraum und da steht so eine Weltkugel. Und da geht es darum, den Klimawandel zu simulieren. Und diese Weltkugel ist auch mit so einem Gitternetz überzogen und dann sagt man, okay, man hat für eine Parzelle die und die Daten und rechnet das sozusagen dann hoch. So muss man sich das auch für den Ozean vorstellen, aber viel kleinteiliger, oder?
Im Prinzip ist es genauso. Die Besonderheit bei unserem Modell, was wir jetzt verwendet haben, ist eben, dass wir, statt dass wir rechteckige Kästchen benutzen, verwenden wir Dreiecke. Das heißt, wir können stufenlose Anpassungen in der Auflösung machen, wodurch wir dann die Windparks höher auflösen. Also wie gesagt, nehmen wir Auflösungen von so ungefähr 500 Metern, während der Rest des Ozeans mit 1000 bis 2000 Metern dann aufgelöst wird. Das ist ähnlich wie dann bei den Klimamodellen.
Also ihr modelliert den Ozean, genau, modelliert Ganze, die Offshore-Windräder, was ja ziemlich praktisch ist, weil da muss man die nicht erst bauen und dann gucken, was rauskommt, sondern der Sinn ist ja natürlich, vorher ungefähr zu wissen, was dabei rauskommt. Das Ganze macht ihr wahrscheinlich auch auf einem Supercomputer.
Genau, das machen wir am Supercomputer hier in Hamburg vom DKRZ. Und diese Supercomputer, die ermöglichen halt, dass wir die Modelle deutlich schneller rechnen lassen, deutlich größere Datenmengen berücksichtigen können, die auf dem PC zu Hause wahrscheinlich so nicht gerechnet werden können.
Dann dauert es mal so 2-3 Tage, oder?
Ja, also wenn ich so ein virtuelles Jahr quasi rechne, dann brauche ich so ungefähr 2 Tage bei meinem Modell. Das hängt aber auch dann von der Komplexität des Modells ab. Also bei meinem Modell, wenn ich jetzt nicht das Ökosystem berücksichtige, nur die Physik rechne, dann sind es eben so ungefähr 2 Tage.
Woher weißt du denn, dass das stimmt, was da rauskommt? Weil du hast ja eben schon gesagt, die Daten, die du reingibst, die hast du nicht selbst gemessen, sondern das sind Daten, die bereits existieren. Gibt es dann nochmal so Nachmessungen dann von deinem Modell? Also wie funktioniert der Abgleich mit der Realität?
Also generell kann man sagen, dass so ein Modell natürlich nie 100% der Realität entspricht. Also Modelle sind halt Tools, die wir benutzen, um Prozesse, an denen wir interessiert sind, die bestmöglich darzustellen. Und das versuchen wir mit unseren Modellen und vernachlässigen natürlich bestimmt andere Prozesse und setzen den Fokus auf die Prozesse, an denen wir interessiert sind. Und um das Ganze zu validieren, am Ende nehmen wir dann eben Messdaten, die gemessen wurden, auch vom Herion unter anderem.
Mit dem Forschungsschiff
beispielsweise oder mit Flugzeugen jetzt in Bezug auf die Windkraftanlagen. Und die nehmen wir dann, um unser Modell abzugleichen. Und da sehen wir eben, dass die Sachen, die wir machen aktuell, recht gut übereinstimmen mit dem, was wirklich auch in der Realität dort draußen gemessen wird.
Das heißt, ich kann dann vorhersagen, zum Beispiel, welche Windverwirbelungen entstehen, wenn ich so einen großen Offshore-Windpark in die Nordsee stelle. Oder was unter Wasser für Strömungsumwuchten, für Strömungswirbel entstehen hinter den einzelnen Windkrafträdern. Oder vielleicht sogar noch wie so eine Schleppe, wie so ein Schatten von so einem Offshore-Windpark.
Genau, ja. Im Prinzip so ist es. Also wie gesagt, wir haben Auflösung von 500 Metern oder vielleicht auch noch ein bisschen gröber. Das heißt, man wird jetzt nicht jeden dieser Windschatten explizit abbilden können. Aber was wir eben abbilden können, ist dieser gesamte Windschatten, der hinter einem Windpark auftritt. Und das Ganze können wir dann simulieren.
Und das ist natürlich ganz relevant und da kommen wir auch noch dazu, für das ganze Thema, was machen diese großen Offshore-Windparks eigentlich in unserer Umwelt? Und da will ich gleich zur Party wiederkommen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Frage ist, die du sicher ganz oft gestellt bekommst, nämlich Offshore-Windkraft, ist das jetzt gut oder schlecht? Was hat so ein super Computermodell gemacht? Sind die jetzt gut oder schlecht?
Ja, das ist tatsächlich die Standardfrage, die ich auch am häufigsten kriege. Und leider muss ich häufig die quasi enttäuschendste Antwort geben, weil es gibt keine klare Tendenz, dass die Windparks jetzt das Ökosystem irgendwie zerstören oder dem Ökosystem grundsätzlich schaden oder auch das Gegenteil irgendwie zu Vorteilen führen, dass es bestimmte Prozesse total stark verstärkt. Was wir eben sehen, ist, dass es physikalische Veränderungen gibt generell im System und das Ökosystem passt sich an diese Veränderung an. Das kann aber sowohl negativ sein als auch positiv. Und das hängt ganz davon ab, an welchem Ort wir uns befinden, zu welchem Zeitpunkt wir gucken, welche Spezies wir uns vielleicht angucken. Also man kann das nicht einfach generell sagen, ist es ein guter oder ein schlechter Effekt, sondern es ist immer sehr spezifisch oder fragenspezifisch.
Das ist wie auch so oft in der Wissenschaft, es kommt darauf an.
Genau, ja.
Und ich meine, genau dafür machst du ja auch dieses Modell, damit man genau das vorher möglicherweise absehen kann, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt noch 2 mehr da reinpacken oder 100 mehr, dann kommt es zu diesen Verwirbelungen oder dann kommt es zu diesen Auswirkungen auf die Meeresströmung. Man denkt natürlich immer, ach, Offshore, wie praktisch, ja. Keine lauten Geräusche für die Anwohnerinnen und Anwohner. Ist auch optisch kein Eingriff so in die Felder und Wiesen. Ist einfach schön, weil schön weit weg draußen auf dem Meer. Aber das haben wir jetzt schon angedeutet. So ganz so einfach ist es ja nicht, ne? Weil es gibt ja doch diese Auswirkungen von der Offshore-Windkraft.
Genau, ja. Also letztlich bleibt es eben Eingriff des Menschen auf das Ökosystem oder auf das Meer. Und das ist halt dann völlig egal, ob ich einen Windpark baue im Ozean oder ob ich zu Hause eben in meinem Garten Tomaten anpflanze. Am Ende habe ich einen menschlichen Eingriff aufs System und der wird eben das System beeinflussen. Und dann ist es eben wichtig zu gucken, welchen Einfluss habe ich denn, wie groß ist das Ausmaß und ist es schlimm oder ist es gut? Mhm. Und das Ganze gilt es dann eben zu bewerten und das ist eben genau das, was wir machen mit unseren Modellen. Also wir sagen jetzt nicht von Grund auf, die Windkraft ist schlecht, sondern wir stellen sie eben rein und gucken uns an, was passiert denn überhaupt im System.
Und lass uns genau auf diese Auswirkungen mal tiefer drauf eingehen. Da habe ich mal eine Untersuchung von dir aus dem letzten Jahr mitgebracht. Die packen wir euch wie immer auch in die Shownotes. Und da zeigt ihr, wie Offshore-Windparks den Wind und auch die Wasserströmungen verändern und welche Auswirkungen das dann auf die Verteilung von Nährstoffen im Meer hat. Also bleiben wir erstmal beim Wind. Also Offshore-Windparks verlangsamen ja die Geschwindigkeit des Windes hinter den Turbinen, weil der Rotor den Wind jetzt vereinfacht gesprochen ja Energie entzieht. Welche langfristigen Folgen hat denn das?
Also vielleicht können wir erstmal kurzfristig anfangen. Also was eben passiert ist, wie du genau sagst, dass wir eben, weil wir Strom produzieren wollen, nehmen wir Energie raus aus dem Windfeld. Das heißt, es bleibt am Ende weniger über. Also wird die Windgeschwindigkeit langsamer. Und dann entstehen eben diese sogenannten Wirbelschleppen. Die kann man sich vorstellen wie so ein Windschatten, die gekennzeichnet sind durch verringerte Windgeschwindigkeit und dann aber auch Turbulenzen an den Rändern, weil eben dieses Impulsdefizit dort entsteht.
Wenn man mit dem Flugzeug durchfliegen würde, was man nicht sollte, dann würde man absacken.
Nein, das würde man nicht.
Also so groß, so schlimm ist es
nein,
nicht.
Nein, es sind so ungefähr 20% an Windgeschwindigkeit, die da verloren gehen. Das ist aber auch wirklich nur direkt an den Turbinen. Also das nimmt dann exponentiell mit der Distanz ab.
Okay.
Diese Wirbelschleppen können sich aber tatsächlich, je nach atmosphärischen Bedingungen, auch bis zu 50 Kilometer hinter den Windparks ausbreiten. Also es sind wirklich sehr, sehr große Flächen, die am Ende eine beeinflusste Windgeschwindigkeit haben können und die messen wir eben halt auch an der Meeresoberfläche.
Mhm. Und die nachfolgenden Windräder bekommen dann auch weniger Energie, ne? Weil das erste
genau, das
Windrad
ist auch
schon
eine Sache, die Windparkbetreiber in der Industrie wirklich sehr erforscht wird, weil es eben um die Effizienz der Parks geht, weil die benachbarten Windturbinen natürlich auch Energie klauen. Und da geht es natürlich darum, wie stellt man die am cleversten, dass man am meisten rausholen kann. Und jetzt ist natürlich so, auf deine Frage zurückzukommen, jetzt ändert sich natürlich die Windrichtung mit der Zeit. Das heißt, diese Wirbelschleppen breiten sich in alle Richtungen um die Parks aus.
Okay.
Sodass wir quasi, wenn wir so mittelt quasi über so ein Jahr betrachten, eben eine verringerte Windgeschwindigkeit an den Standorten der Windparks beobachten. Und dadurch, dass diese Wirbelschleppen sich halt auch 10, 20, 30 Kilometer ausbreiten können, ist das halt kein Effekt, der nur am Windpark selber ist, sondern halt eben auch im Umkreis des Windparks.
Und das hat dann möglicherweise auch wieder Folgen, stelle ich mir vor, zum Beispiel auf die Meeresoberfläche, ne? Weil sowas wie Welle oder auch Nährstoffteppiche, die oben auf dem Meer schweben, können ja davon dann möglicherweise auch beeinflusst werden. Oder
genau.
Wie ist das?
Gerade in der Nordsee ist der Wind halt ein sehr, sehr großer Einflussfaktor auf die Strömung, gerade auf die Oberflächenprozesse. Das heißt, haben wir weniger Wind, haben wir weniger Antrieb an der Oberfläche. Und das wirkt sich dann natürlich aus auf alle Prozesse, die wir in der Oberfläche haben. Das heißt, die Durchmischung, den Transport und so weiter. Und genau das sehen wir eben auch, dass wir eben ähnlich groß wie die Flächen sind, die wir auch im Wind beobachten, ähnlich große Flächen auch in der Strömung beobachten am Ende, dass sich dort Veränderungen ergeben, sowohl positive als auch negative. Das ist auch mal wieder sehr fallspezifisch, aber im Prinzip ist es genau das. Und dann nimmt eben die Durchmischung auch ab, weil wir weniger Antrieb haben. Das heißt, wir haben weniger Scherung in der Oberfläche von den verschiedenen Wasserschichten, die dort übereinander fließen sozusagen. Und die Durchmischung ist halt ein ganz entscheidender Faktor für den Nährstofftransport beispielsweise.
Das ist ja was, was du nicht selbst in deinem Modell dann weiter untersuchst, ne? Also dieses Nährstoffteppiche und so, die simuliert ihr nicht mit, aber eine Kollegin von dir macht das am Heere.
Ja? Genau, meine Kollegin Ute Devel, die macht das vor allem. Und was wir uns dort angucken, ist halt, wir verlinken die physikalischen Prozesse mit den unteren Ökosystemprozessen, das heißt Nährstofftransport, Produktivität und Sediment, schauen wir uns dort an. Und diese Durchmischung ist eben ganz essentiell dafür, weil sie nährstoffreiches Tiefenwasser nach oben bringen kann, wo dort dann mittels Photosynthese die Primärproduktion stattfindet.
Von Plankton.
Von Plankton, genau. Wenn wir eben weniger Durchmischung jetzt haben, beispielsweise weil wir weniger Wind haben, dann hat das eben auch eine Auswirkung auf den vertikalen Nährstofftransport.
Und wir wissen ja auch von einer dieser Folgen, die wir mal über den Ozean gemacht haben, dass Plankton wahnsinnig wichtig ist, ein ganz wichtiger Bestandteil der Nahrungskette, dann wiederum für Fische, die wir ja dann wiederum auch essen. Habt ihr denn mal auch eine Auswertung gemacht, wie groß solche Effekte dann auch auf die gesamte Nahrungskette sind?
Da sind wir noch dran, aber ist natürlich ein logischer Zusammenhang. Wenn wir quasi die Beute, also die unterste Stufe, eine trophische Stufe, die Primärproduktion beeinflussen, dann wird sich das sicherlich auch in der Verteilung der Räuber sozusagen, also der Konsumenten der Primärproduktion, widerspiegeln und wahrscheinlich breitet sich das dann auch in der Nahrungskette aus. Allerdings müssen wir sagen, dass die Veränderung oder diese Umverteilung, die wir in der Primärproduktion sehen, bei ungefähr 10% liegt aktuell bei den Simulationen, die wir haben. Das heißt, auch die Konsumenten des Ganzen werden wahrscheinlich sich jetzt nicht drastisch ändern, sondern es wird zu einer räumlichen Umverteilung kommen, die jetzt nicht super dramatisch ist. Aber das sind jetzt auch erst erste Ergebnisse, die wir haben. Da muss man vielleicht nochmal genauer drauf schauen.
Zeigt ja nochmal, wie wichtig oder wie spannend das ist, sowas am Computer zu simulieren, zu modellieren, bevor man sich entscheidet, setze ich da einen Windpark in der oder in der Größe hin, weil ich dann genau solche möglichen Folgen aufs Ökosystem sogar vorausberechnen kann. Jetzt sind wir ja so ein bisschen fast in einer Art Konflikt, denn Offshore-Energie oder Windenergie generell ist ja eigentlich was, was wir wollen, weil wir dann kein CO2 verbrauchen und das ja klimaschädlich ist. Die Bundesregierung hat deshalb im Windenergie-auf-See-Gesetz Ausbauziele für Offshore-Windenergie festgelegt. Also es ist ein politischer Wille, dass 30 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt bis 2035 entstehen sollen. Dafür würden aber natürlich noch mal mehr Offshore-Anlagen gebraucht werden. Gleichzeitig, und genau in dem Spannungsfeld bewegt sich ein Stück weit dann auch deine Forschung, gleichzeitig gibt es die Kritik, ne, vom Naturschutzbund, von der Deutschen Umwelthilfe, die sagen, ohne zusätzliche Umweltauflagen führt das wiederum zu einer massiven Überlastung des Meeresökosystems und der Küsten. Lässt sich da überhaupt ein guter Mittelweg finden oder ist das genau das, woran ihr arbeitet?
Ja, ich denke, man sollte generell die ökologische Betrachtung ein bisschen mehr da in den Fokus nehmen oder da mehr den Fokus drauf tun, dass man guckt, wir stehen ja jetzt quasi noch am Anfang und dieser Ausbau, der ist eben noch geplant, aber wie genau er stattfinden soll, das weiß man ja noch nicht. Das heißt, wir haben vielleicht jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen können, hey, wir sehen diese und diese Sachen in unseren Studien, das passiert vielleicht mit der Primärproduktion, das sehen wir in der Physik, das könnte sich so oder so auf die Nahrungskette auswirken. dass man da vielleicht Anpassungen findet, die man am Ende dann in die Entwicklung mit reinnehmen kann. Dass man sich zusammensetzt mit Wissenschaft, Politik oder auch Wirtschaft und sagt, hey, lass uns das doch so und so machen, dann können wir den Fußabdruck so gering wie möglich halten.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schlauer an als, oh, da sind sie schlecht, weil da fahren Schiffe oder oh, da sind sie schlecht, da sehen sie Leute oder irgendwie sowas. Und das ist ja im Prinzip ein ganz wichtiger dritter Faktor, den ihr da mit reinbringen könnt, nämlich, aha, welche Auswirkungen hat denn der geplante Offshore-Windpark in dieser oder jener Größe auf das Ökosystem. Ich will noch einen Moment bei den Auswirkungen bleiben, weil ich mir das gut vorstellen kann, wie bei so alten Schiffswracks oder so, dass sich rund um die Beine dieser Turbinen dann wahrscheinlich auch Muscheln oder Meeresbewohner, Meerestiere ansiedeln. Ist das dann auch ein Effekt, den ihr seht oder berechnen könnt?
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Effekt. Den betrachten wir jetzt selber nicht, weil wir eben diese dynamische Modellierung machen des Ökosystems. Aber es gibt einige Studien schon dazu, die eben zeigen, dass die Windturbinen auch als zusätzliche Habitatsgründe dienen, dass sich dort, wie du schon sagst, Muscheln oder Algen ansiedeln, die eben das Substrat nutzen, um dort zu leben, oder auch Fische suchen dort vielleicht Schutz, dass sie da sich in die Windparks zurückziehen. Da fehlt aber noch einiges an Forschung. Also meines Wissens nach sind wir da gerade erst am Anfang und es muss auch noch gezeigt werden, dass eben diese Verbindung zwischen es bildet sich vermehrt Habitat oder diese bentischen Organismen an den Beinen, wie du es eben gesagt hast, von den Turbinen und der Zusammenhang dazu, dass dann auch dort mehr Fische vorkommen.
Stehen denn die Firmen, die diesen Ausbau machen, diese Offshore-Windkraftanlagen, stehen die denn in Kontakt mit euch? Also wird denn euer Computermodell, eure Simulation, ist jetzt auch noch gar nicht so lange, sage ich mal, auf dem Markt, ne? Wir sind ja hier relativ schnell mit unserem Podcast. Stehen die denn in Kontakt zu euch oder ist es zumindest in Planung, dass ihr euer Modell dann auch Politik, Wirtschaft zur Verfügung stellt?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir direkt mit den Firmen in Kontakt stehen und quasi gemeinsam an Konzepten arbeiten. Aber es ist natürlich schon so, dass wir vielleicht auch versuchen, am Ende, wenn wir unsere Studien draußen haben, die in den politischen oder naturschutzfachlichen Rahmen zu bringen, wo vielleicht auch Vertreter der Industrie vor Ort sind, dass man vielleicht versucht zu zeigen, hey, das sind die Sachen, die wir sehen. Könnten wir da nicht vielleicht auch gemeinsam, je nachdem, was ändern oder was anpassen an der gesamten Geschichte, um eben den Ausbau, der für uns alle recht wichtig ist, möglichst umweltverträglich zu gestalten.
Jetzt haben wir schon recht ausführlich über das ganze Thema Ökologie, Ökosystem gesprochen, auch so Nachhaltigkeit angestoßen. Ich würde gerne noch einmal auch auf das Stichwort Effizienz eingehen, weil du hast es ja schon eingangs eben gesagt, dass es ganz entscheidend ist, in welchem Abstand diese Windturbinen dann voneinander stehen und dass es auch ganz entscheidend sein kann, damit es eben keinen Windschatten gibt, die sich gegenseitig die Energie wegnehmen. Und zwar habe ich mal rausgesucht, es gibt eigentlich noch gar nicht so viele Windanlagen im Wasser. Also zum Juni 2024 waren es ungefähr 1602 Offshore-Windenergieanlagen. 36 davon wurden neu in Betrieb genommen. Bedeutet das, dass es dann weniger Stromgewinnung gibt durch Windkraft? Also sagt die Zahl der Windanlagen was darüber aus, wie viel Strom ich gewinnen kann? Oder ist es viel entscheidender, wie die gestellt sind, wo die gestellt sind, wo es mehr Wind gibt, wo es weniger Wind gibt?
Da gibt es verschiedene Faktoren, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass die Anzahl der Turbinen direkt auch auf die Gesamtleistung projiziert werden kann, weil da kommen natürlich auch die Einzelleistung der Turbinen hinzu. Und gerade in den letzten Jahren werden die Turbinen immer leistungsstärker, immer moderner. Das heißt, auch wenn weniger Turbinen vielleicht erstmal gebaut werden und den Anschein macht, das wären weniger, können die eben ähnliche Mengen oder vielleicht sogar noch größere Mengen produzieren als die Turbinen, die vorher gebaut wurden.
Und hat das auch was damit zu tun, wo ich die hinstelle?
Klar, natürlich. Also es ist natürlich immer sinnvoll, sie dahin zu stellen, wo der meiste Wind ist. Und dann gibt es natürlich auch quasi den inneren Aufbau im Park. Also wie stelle ich die Turbinen, damit sie sich eben nicht abschatten? Aber das ist was, was dann eben die Betreiber vor allem auch sich anschauen. Und da gibt es auch schon viele Studien zu. Das machen wir selber aber nicht, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, wir lösen das Ganze halt ein bisschen gröber auf. Das heißt, wir gucken uns nicht genau an, wie stellt man die am besten, um am meisten rauszuholen, sondern wir gucken den Gesamteffekt an auf diese Windreduktion.
Lass uns mal noch auf den Stromverbrauch, auf die Stromerzeugung schauen. Also vielleicht können wir das auch anhand von Haushalten machen. Also wie viele Haushalte, wie lange könnten denn aktuell von Offshore-Energie leben und wie sähe das bei den Zukunftsplänen der Regierung aus? Also ist Offshore-Windenergie schon was, wo man sagen kann, ja, das sind substanziell viele Haushalte?
Ja, also ich habe mir das mal ein bisschen genauer anguckt. Also ein Personenhaushalt in Deutschland verbraucht aktuell so ungefähr 1400 bis 2400 Kilowattstunden. Wenn wir uns dann mal angucken, was die Offshore-Windenergie im letzten Jahr 2024 produziert hat, dann sind das 25,6 Terawattstunden. Das heißt, das können wir natürlich einfach durcheinander teilen und dann sehen wir, dass eben durch den Strom, der letztes Jahr durch die Offshore-Windenergie produziert wurde, ungefähr 11 bis 18 Millionen Einpersonenhaushalte versorgt werden konnten. Also das ist natürlich jetzt
schon viel.
Das ist schon viel. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass jetzt nicht alle in Ein-Personen-Haushalten wohnen. Also so ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht dann nochmal pro Kopf natürlich weniger Strom. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft zum Beispiel gucken, 2030, hattest du ja gesagt, das ist ungefähr das Dreifache von dem, was wir aktuell haben. Und wir das Ganze verdreifachen, dann sind wir halt bei 35 bis 60 Millionen Ein-Personen-Haushalt. Das ist schon eine Menge. Aber man muss natürlich beachten, dass halt nicht nur der Haushaltsstrom der ist, den wir am Ende brauchen. Also wir brauchen natürlich auch Strom für diverse andere Prozesse.
Ja, vor allem für die Industrie. Also zum Beispiel, wenn wir Metalle wieder aufschmelzen wollen oder andere, ja, also gerade sehr energieintensive Prozesse in der Industrie brauchen ja sehr viel Strom. Also wegzudenken ist die Windenergie auf keinen Fall. Also im Gegenteil, ne, wenn man jetzt noch einmal die Zahlen sich zusammensucht, 70% des Stroms stammt inzwischen aus erneuerbaren Energien, 33% aus Windenergie und davon macht Offshore immerhin schon 25% aus. Also es ist doch ein ganz erheblicher Anteil.
Ja, auf jeden Fall. Also die Offshore-Energie oder generell die erneuerbaren Energien werden natürlich immer mehr und das ist natürlich auch schön zu sehen für das Ganze. Wir brauchen aber natürlich, um die fossilen zu ersetzen, nochmal deutlich mehr und deswegen gibt es eben auch diese Ausbaupläne von der Bundesregierung, im Beispiel für die Offshore-Windenergie, die halt dann eben dramatisch ansteigen soll. Und da muss man sich dann eben anschauen, was würden diese Ausbaupläne am Ende denn wirklich bedeuten oder wie setzt man das Ganze in Relation zwischen von Nutzen und Folgen quasi des Ganzen. Also da muss man natürlich dann gucken. Aber am Ende hat jede Energieform, also auch wenn wir die Kohlekraft oder so, jede Energieform, die wir produzieren, hat ja am Ende einen Fußabdruck. Und bei den Erneuerbaren ist es eben so, dass wir gucken sollten, was wäre der Effekt der erneuerbaren Energien auf, beispielsweise jetzt auf die Nordsee im Vergleich zu dem des Klimawandels, der im Prinzip die Alternative wäre. Und diese Folgen der Erneuerbaren eben aktuell bei dem, was wir sehen, deutlich geringer als die, die den Klimawandel hätten.
Und man kann es dann zusätzlich noch so beforschen, dass man dann jetzt zum Beispiel Offshore-Windräder, die dorthin baut, wo dann der Effekt möglichst klein ist oder die Größe der Felder kann man dann variieren. Das ist ja genau das, was man auch mit eurer Computersimulation dann machen kann. Ist es nicht manchmal frustrierend, habe ich mich gefragt, jetzt für dich persönlich als Wissenschaftler, dass eure Erkenntnisse ja da sind, auch Empfehlungen sind da, aber politische Maßnahmen folgen dem nur langsam. Dann gibt es oft auch viel Diskussion. Es gibt ja viele verschiedene Interessensgruppen. Klar, die Industrie, Privathaushalte, die Menschen, die natürlich auch Strom verbrauchen wollen, die vielleicht auch nicht Geld haben, sich jedes Jahr eine neue Heizung einzubauen oder ein neues, sparsameres Auto zu kaufen. Wie geht's dir damit?
Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ja, es ist frustrierend schon teilweise, aber das ist natürlich generell auch vielleicht ein gesellschaftliches Ding. Also ich glaube, es muss auch schon gesellschaftliche Unterstützung da sein für die Politik, dass alle wirklich sagen, wir wollen das, dann fällt es natürlich den politischen Entscheidungen auch leichter, das Ganze umzusetzen. Aber ich glaube, dass der Wille generell da ist, dass die Menschen nur jetzt auch wirklich mal anfangen müssten und vielleicht wäre es auch ein gutes Zeichen, wenn die Politik anfängt, um es den Menschen dann auch leichter zu machen.
Mhm. Du hast das gerade schon gesagt, das braucht ein gesellschaftliches Umdenken, eine gewisse Anerkennung oder auch Aufmerksamkeit gibt es ja. Ich habe es gerade eingangs erwähnt, du hast jetzt gerade letztes Jahr einen Preis für deine Forschung erhalten. Das ist natürlich gut, weil dadurch auch eine gewisse Aufmerksamkeit entsteht. Weißt du schon, was du mit dem Preisgeld machst? Also geht es wieder in neue Projekte sozusagen?
Nein, das weiß ich noch nicht. Vielleicht sollte ich mir ein eigenes Windrad bauen zur Forschung. Nein, da habe ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut über diesen Preis und über die Auszeichnung. War auch sehr überrascht, dass ich den erhalten habe. Also es ist einfach schön zu sehen, dass eben halt auch außerhalb unserer Wissenschaftsblase die Anerkennung für die Arbeit da ist, dass sie gewürdigt wird, gesehen wird und vielleicht eben dann halt auch einen kleinen Einfluss haben kann auf die politischen oder industriellen wirtschaftlichen Entscheidungen.
Was steht als nächstes an? Welches Projekt, an was arbeitest du gerade?
Ich bleibe der Windkraft treu quasi oder den Offshore-Energieproduktion. Wir schwenken aber vielleicht ein bisschen rüber von der Nordsee, die wir jetzt halt zuletzt immer untersucht haben, auf die Ostsee oder dann auch auf die Ostküste der USA.
Und da geht es dann genau um das Gleiche. Also wieder
genau um das
Daten sammeln, Daten suchen und die in so ein Modell einpflegen und dann gucken, ob es auch richtig ist.
Genau. Im Prinzip machen wir genau dasselbe und am Ende schauen wir, ob wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten sehen zu den Sachen in der Nordsee oder nicht.
Vielen Dank. Danke, lieber Nils. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch.
Das war's schon wieder. Damit sind wir am Ende von der Herion Academy für dieses Mal, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gern einen Kommentar, vergebt ein paar Sterne in eurem Podcast-Player, abonniert uns, empfehlt uns. Wir freuen uns da sehr darüber. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an presse@herion.de. Ich lese noch die Credits. Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer. Für diesen Podcast unterstützt das Helmholtz-Zentrum Herion bei der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung. Und ich bin Svea Eckert und sag auch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.